Berufsbekleidung per se natürlich immer ein bisschen, also es ist, wir sind halt nicht so schnelllebig wie die Mode. Unser Katalog geht 3 Jahre lang. In der Mode gibt es auf jeden Fall 4 Kollektionen im Jahr. Das ist ein ganz anderes Tempo. Das macht meine Arbeit, macht es mir natürlich auch leichter, ne? Alle 3 Jahre eine neue Kollektion und dann verändert sich diese Kollektion ja auch nicht schwerwiegend, weil wir dürfen es ja gar nicht machen, weil wir haben Kunden teilweise, die haben wir seit 20 Jahren. Wir haben Kochjacken im Sortiment, die haben wir teilweise seit 20 Jahren. Nichtsdestotrotz muss man in der Berufsbekleidung so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir wollen ja jeden Träger, jede Trägerin, wir wollen alle in unsere Berufsbekleidung bekommen und wir wollen auch, dass sie sich wohlfühlen.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist, hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit Expertinnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Greifmode gehört nicht nur zu den Gründungsmitgliedern von dem Verband Maxtex, sondern steht auch für Beständigkeit, Leidenschaft und Menschlichkeit. Werte, die das Unternehmen seit Jahrzehnten prägen. In dieser Folge spreche ich mit Nicole Wagner, CSA und Nachhaltigkeitsmanagerin, über die besondere Geschichte von Greif, die auf Menschen gebaut ist, auf Mitarbeitende, die zusammen mit dem Unternehmen als Kriegsflüchtlinge in Bamberg neu begonnen haben. Diese Haltung zeigt sich bis heute in langlebigen, strapazierfähigen Kollektionen für Berufsbekleidung. Statt schnelllebigen Trends hinterherzujagen, setzt Greif bewusst auf ein anderes Tempo, auf Qualität, Verantwortung und echte Nachhaltigkeit in der Textilwelt. Nicole verrät, für welche Zertifizierung und Standards sich Greif entschieden hat, welche wichtige Rolle die Kundschaft und selbstverständlich die Mitarbeitenden spielen und welche Aufgaben rund um das Thema Kreislaufwirtschaft noch auf ihrer Liste stehen. Freut euch auf spannende Einblicke in ein Unternehmen, das Tradition und Verantwortung auf besondere Weise verbindet.
Guten Morgen, Nicole. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dabei bist.
Guten Morgen, Sabine. Ich freue mich sehr, an diesem regnerischen Herbsttag mit dir ein kleines Interview zu führen.
Das beruhigt mich ja, dass es nicht nur wieder in Hamburg regnet, sondern bei euch in Bamberg auch.
Richtig, auch in Süddeutschland regnet es.
Ja, sehr gut. Ja, der Herbst ist eingekehrt. Aber ich mag den Herbst eigentlich auch tatsächlich. Also ich mag das mit den Farben und die Luft und kann auch ganz schön sein.
Ich auch. Wie die Kinder noch kleiner waren, bin ich immer sammeln gegangen, Kastanien. Jetzt, wenn ich Kastanien sehe, habe ich wirklich Angstzustände.
Okay, weil du befürchtest, du musst wieder kleine Kastanienmännchen basteln.
Richtig.
Okay. Aber ich sammle tatsächlich immer noch Kastanien, weil ich mag diese Farbe und dieses Glänzende irgendwie, also fühle mich manchmal wie so eine Elster so ein bisschen.
In der Hand zu halten.
Ja.
Das ist wie so ein
toll.
Stressknautschi.
Ja. Total.
Und das ist so in den Händen, das fühlt sich so toll an. Also das mache ich auch. Ja, meine Oma hatte die immer in den Jackentaschen, als ich klein war.
Ja.
Und jetzt verstehe ich, warum.
Genau, das habe ich auch. Aber genau, über Kastanien wollten wir eigentlich gar nicht sprechen. Aber das war so schön, genau. Genau, stell du dich doch einfach erstmal vor, so machen wir das ja immer, wer du bist und wo du herkommst und was du so machst.
Okay, also ich bin die Nicole Wagner. Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren bei der Firma Greif Mode. Zuerst war ich im Key-Account und dann habe ich die Abteilung Nachhaltigkeit CSR übernommen. Das war eine ganz neue Stelle damals. Ich habe hier eine Stabsstelle und verantworte den Bereich Nachhaltigkeit alleine. Und das jetzt schon seit 12 Jahren tatsächlicherweise schon sehr lange. Wir haben uns sehr bald auf den Weg gemacht und auch sehr bald hat Greif eine extra Stabsstelle dafür geschaffen, sich eben nur um Nachhaltigkeit kümmern zu dürfen. Das darf ich seit der Zeit. Und ich bin CSR-Managerin und mache das sehr gern hier. Und es macht mir sehr viel Freude.
Ja, das hört man auch schon. Und tatsächlich Greifmode, ich habe eben noch mal geguckt, Greifmode gibt es ja seit 1802. Das ist ja auch, das ist ja schon wirklich sehr, sehr lange her. Und wenn ich das so verstanden habe, ist es ja eigentlich so ein bisschen in der DNA von Greifmode wirklich nachhaltig eigentlich schon immer zu denken. Also da hieß es damals noch nicht Nachhaltigkeit, aber man war einfach so, einfach mit seinen Werten schon so weit, dass man einfach diese sozialen Aspekte so vorangetrieben haben. Würdest du denn sagen, dass sich die Werte von damals noch ein bisschen mehr angepasst haben oder noch verstärkt haben oder verändert haben zu heute? Oder wie ist da so deine Einschätzung?
Also tatsächlicherweise gebe ich dir recht mit dem Wert Nachhaltigkeit bei Greif. Wir sagen immer, wir sind per se nachhaltig. Einerseits, weil es uns so lange gibt. Andererseits, weil wir natürlich das Glück haben, Berufsbekleidung zu produzieren, was sehr beständig und auch nachhaltig irgendwie schon per se ist. Der Wert hat sich natürlich mit den Jahren immer wieder verändert, aber so eine kleine geschichtliche Exkursion finde ich immer total toll. Und zwar ist ja Greif, kommt aus dem Ort Greifenberg in Schlesien. Und im Zweiten Weltkrieg ist Greif geflüchtet. Also wir waren Kriegsflüchtlinge. Und faszinierenderweise, was man heute sich vielleicht gar nicht mehr so vorstellen kann, ist die Firma mit den Mitarbeitern geflüchtet. Also die haben sich auf den Weg gemacht und die Mitarbeiter sind mit der Firma zusammen nach Bamberg gekommen und haben in Bamberg eine Unterkunft bekommen, erst in dem alten Dietze-Gebäude, das jetzt Galeria oder Karstadt geworden ist, und haben da wieder die Firma Greif aufgebaut und dann später in unserer Spinnerei, die Erber, die gibt's leider auch nicht mehr hier in Bamberg, da sind die untergekommen und waren Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge mit ihrer Firma, haben den Firmenteppich mitgenommen auf ihrer Flucht, der bei uns unten im Foyer hang. Also es ist so Gänsehaut irgendwie, man kann sich schon gar nicht mehr heute vorstellen, dass ich glaube, man kann wirklich sagen, dass Nachhaltigkeit oder auch die Gemeinschaft, einer unserer Werte ist Menschlichkeit, das gibt's schon sehr lange bei Greif. Und wir haben tatsächlich vor 2 Jahren ungefähr, haben wir angefangen, unsere Werte neu zu definieren. Und mit allen Mitarbeitern zusammen waren riesige Workshops, wo wirklich alle die 130 Mitarbeiter in jedem einzelnen Workshop waren, um die Werte zu finden. Und auch da sind wir auf den Wert wieder Nachhaltigkeit gekommen, Menschlichkeit, Leidenschaft. Das sind Attribute, die für die Greif absolut steht. Und natürlich auch Qualität und Kundenfreude, Freunde. Wir haben da ein Wortspiel draus gemacht. <Ja. lacht> Hat sich auch daher ergeben. Und die sind aktuell, aber auch trotzdem beständig, weil wie du aus dieser Kriegsgeschichte raushörst, ist das irgendwie schon sehr lange bei Greif verankert.
Ja, spannende Geschichte. Das wusste ich auch. Soweit hatte ich mich noch nicht in eure Unternehmenskultur eingelesen. Tatsächlich eine spannende Geschichte. Auch schön so von dir das zu hören. Also man kann sich das richtig, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen mit dem Teppich und tolle Geschichte, also ja. Wirklich. Und ich finde, das zeigt einfach schon, was Greifmode so mit sich bringt irgendwie. Und die Werte würde ich auch alle unterstützen. Und das ist auch so wichtig, dass dann die MitarbeiterInnen alle daran mitwirken, dass es nicht nur irgendwie auf einer Ebene so festgelegt wird, sondern alle mitgenommen werden, auch um das zu entwickeln. Das ist auch so schön. Also da legt ihr ja auch wirklich super viel Wert drauf.
Also diese Workshops waren für uns auch sehr wertvoll, weil in den Workshops sind auch Emotionen gekommen. Ja. Also das muss man ja auch sagen, weil durch dem, dass jeder Mitarbeiter den Freiraum hatte, sich dazu zu äußern, fühlen sich alle mitgenommen, und nachdem wir die Werte eben mit den Mitarbeitern definiert hatten, gab es dann zu jedem Wert einen Workshop, und auch da gab es sowohl positive wie aber auch negative Emotionen, die ja super wichtig sind, wo man gemerkt hat, wie passend die Werte sind. Oder vielleicht hat man auch gemerkt, dass man an der einen oder anderen Stelle noch was Neues oder anders machen muss. Das ist auch wertvoll. Es muss ja nicht immer alles gut sein. Also von daher war das sehr wertvoll und fand ich auch ganz toll, dass es alle Mitarbeiter mitgestaltet haben.
Ja, na klar. Ja, und Nachhaltigkeit ist ja generell auch ein Prozess. Also da kann man ja immer wieder dran arbeiten. Da wird man ja auch nie fertig mit. Also man kann ja immer irgendwas wieder verbessern. Es gibt ja irgendwas, wo man wieder eine kleine Stellschraube irgendwie verändern kann. Und das ist ja irgendwie auch so das Schöne, finde ich, daran. Also das begeistert mich immer auch an dem großen Überthema Nachhaltigkeit. Also den Begriff kann man ja schon manchmal nicht mehr so ganz hören, weil er ja leider so oft irgendwie schon fremd benutzt wird, aber er ist halt einfach da. Und das hat mir halt auch echt immer früher Spaß gemacht, so wirklich ja neue Projekte zu überlegen oder okay, wie kann man das oder jenes besser machen. Hast du da auch irgendwie so einen Favoriten bei dir in der Abteilung, wo du sagst, oh, da kümmere ich mich mal total gerne?
Also es gibt mehreres. Tatsächlich geht's mir so, wie es dir auch früher gegangen ist. Ich mag die Vielfalt. Es wird nie langweilig, zu keinem Zeitpunkt. Es ist manchmal tatsächlich so, dass man gar nicht weiß, wo oben und unten ist, weil einfach alles gleichzeitig kommt. Nichtsdestotrotz hat man aber die Freiheit, sich neue Projekte zu überlegen, neue Dinge zu denken und Neues anzugehen. Im Augenblick ist es tatsächlich bei mir so, dass ich habe das ja die letzten 12 Jahre vollkommen allein gemacht. Ich bin auch nicht Vollzeit, sondern ich bin nur 60% da, was eine immense Herausforderung war, dem allem gerecht zu werden. Und ich habe jetzt seit Juni eine ganz liebe Kollegin bekommen, die ist ganz neu. Die habe ich dir auch schon vorgestellt. Und mit ihr bin ich jetzt so glücklich und freue mich jetzt eben diese Projekte anzugehen. Also all das, was in den letzten Jahren immer mal wieder so ein bisschen auf Halt war und man sich gedacht, okay, man löscht die Feuer und viel Mut zur Lücke war sehr viel. Mein Credo war, ist es jetzt wirklich so, dass wir anfangen, die Dinge strategisch nochmal neu zu denken und neu aufzusetzen. Und das macht mir gerade sehr viel Freude. Greif wieder auf eine gute Ebene zu heben hinsichtlich unserer Nachhaltigkeitsarbeit und es nochmal tiefer voranzubringen.
Ja, das glaube ich halt nicht, dieses Gefühl, okay, man arbeitet nur ab, damit man die Sachen schafft, die man schaffen muss oder möchte, sondern jetzt auch so ein bisschen noch mal ein bisschen weiter darüber hinaus denken. Und das Schöne ist halt auch mal, wenn man sich dann auch wirklich austauschen kann mit jemandem, so man sich unsicher ist, gerade jetzt auch so mit den ganzen EU-Regularien, wo man manchmal echt überlegt, so okay, wie versteht man das denn jetzt und was wird da jetzt gebraucht? Und wenn man da zu zweit mal drauf schaut, denke ich, ist das, glaube ich, auch alles irgendwie immer sehr, sehr hilfreich oder kann sehr hilfreich sein, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr hilfreich. Wir machen auch Workshops jetzt im Haus, wo wir die Mitarbeiter auch mitnehmen, weil das halt tatsächlich so ist, dass mehr oder weniger auch Fragen mal an den Vertrieb kommen. Oder auch im Einkauf. Dem Einkauf betrifft einfach auch ein großer Teil der EU-Regularien. Und somit ist es wichtig, die alle mitzunehmen. Und das macht uns auch große Freude. Und da ist jetzt auch Zeit dafür, das gut umsetzen zu können.
Ja, das glaube ich. Und ihr seid ja jetzt, wo du sagst, Workshops-Mitarbeiterin. Wie sieht das so mit euren Kunden aus? Ihr seid ja auch eher im B2B-Geschäft, also Business-to-Business für die ZuhörerInnen einmal so. Also ihr habt keine, sag ich mal, jetzt private Kunden, so einzelne Einkäuferinnen, sondern eher auch Unternehmen, die bei euch kaufen. Legt ihr denen das Thema auch so ein bisschen an die Hand und versucht es denen näher zu bringen und zu erklären?
Ja, tatsächlich ist das super relevant, weil eben gerade, weil wir im B2B-Bereich unterwegs sind, ist es häufig so, dass unsere Kunden diejenigen sind, die an Ausschreibungen auch teilnehmen. Also wir nehmen sehr selten an Ausschreibungen direkt teil und gerade in der Ausschreibungsgeschichte ist es häufig so, dass ganz viele Siegel oder Zertifizierungen gefordert werden und dann müssen die natürlich auch wissen, wie die das vertreten können für ihre Anbieter, für die sie anbieten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir natürlich auch mit großen Unternehmen zusammenarbeiten und das auch schon vor all den Regularien haben die großen Unternehmen tatsächlich bei uns abgefragt in die ganz normalen Nachhaltigkeitsstandards, die sie wissen müssen. Also wie sieht eure Lieferkette aus? Wie seid ihr aufgestellt? Habt ihr eine ISO 9001? Habt ihr Nachhaltigkeitszertifizierungen und so weiter? Das kam früher sowieso schon auf uns zu und jetzt kommt noch zusätzlich hinzu, dass auch die mittelständischen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch die kleineren Händler, sich entweder für das Thema begeistern. Das begeistert mich immer, wenn ich diese Kunden habe, die dieses Thema selber leben.
Ja, schön.
Finde ich ganz toll. Oder eben aus irgendeinem Grund zu den Regulatorien eben etwas wissen müssen, weil sie wiederum den großen Kunden haben. Das kann auch sein.
Ja, ja, super gut. Also das finde ich auch, das begeistert einen auch immer, ne? Wenn man so merkt, ein bisschen, okay, da interessiert sich jemand dann wirklich für die Themen und nimmt es nicht als als lästiges Add-on so von wegen, ach, das schon wieder Nachhaltigkeitsthemen, kann keiner mehr hören. Also ich hoffe, dass da auch mal wieder so ein Wandel kommt. In der Zeit war es ja wieder so sehr wellenmäßig die Stimmung zu den ganzen Themen, aber ich frage mich immer, warum, weil eigentlich sollte es nur ganz, ganz oben auch mitspielen. Aber gut, so ist das leider ab und zu. Du hattest eben auch schon Zertifizierungen angesprochen, Nicole. Welche Rolle spielen die bei euch oder wo habt ihr euch mit Greifmode so ein bisschen drauf fokussiert, wo ihr sagt, okay, das macht Sinn, das übernehmen wir oder implementieren wir bei uns in die Produkte?
Also Zertifizierungen haben und spielen für uns eine große Rolle am Anfang. Wie unsere Nachhaltigkeitsreise begonnen hat, hatte ich damals mit der Geschäftsleitung zusammen, haben wir eben die Strategie entwickelt und eben uns genau diese Frage gestellt. Und da war ich ja noch ganz, ganz neu und musste ja selbst noch sehr viel lernen. Und da fand ich sehr schön dieses Beispiel der GOTS-Zertifizierung, die ganz toll ist. Ich mag GOTS unglaublich, weil es eine ganzheitliche Zertifizierung ist, die sehr glaubwürdig ist. Und ich weiß, das war vor 12, 13 Jahren ungefähr, habe ich ganz lang mit denen telefoniert. Und wir haben sehr, sehr schnell auch festgestellt, das ist für uns gar nicht machbar. Also das macht überhaupt keinen Sinn, weil unser Polyesteranteil in all unseren Produkten zu hoch ist. So könnten wir vielleicht 10% zertifizieren. Und daher finde ich das Thema Zertifizierungen schon allein deswegen spannend, weil natürlich jede für etwas anderes steht und jedes Unternehmen aber auch seinen eigenen Weg finden muss. Und unser Weg war, den Weg zu gehen, zu sagen, wir werden Feather Foundation Mitglied, was uns unglaublich viel gebracht hat, einfach dahingehend, dass wir sehr viel gelernt haben, dass wir jemanden hatten, der uns mitgenommen hat, dass wir in den Prozess reingekommen sind, den wir heutzutage ganz selbstverständlich leben. Dann kam mit der Zeit, es kamen ganz viele so selbstverständlich dazu. Ich weiß noch, unser damaliger Produktmanager hat schon, ich glaube 2017 kam er dann, also wir machen jetzt einen neuen Katalog und ich habe mir jetzt gedacht, also wir sind ja bei den Kochjacken, könnten wir doch bei den hochpreisigeren Kochjacken einfach alles auf Fairtrade umstellen. Weil da haben wir ja auch schon ein Preissegment. Das ist ja nicht die günstige Schiene. Das ist doch viel besser, wenn wir dann auch noch umstellen. Und dann habe ich gesagt, das finde ich sehr gut. Das machen wir. Und ich glaube, seit 2017 haben wir unsere Premium und unsere also unsere Kochjacken-Sortimente alle auf Fairtrade-zertifizierter Baumwolle umgestellt, was wir nach wie vor immer noch so weiterführen. Es kamen immer wieder neue Produkte dazu, wenn wir gemerkt haben, okay, das passt von der Lieferkette gut, das können wir mit reinnehmen. Und so entstand, so Schritt um Schritt, entstanden neue Projekte und neue Entwicklungen. Auch das Textilbündnis, das war dann, es war da, es war neu gegründet und wir dachten uns zunächst, das weiß ich noch, da war noch der Herr Beck damals da und der Herr Beck und der Herr Möller haben dann überlegt, was machen wir denn jetzt mit dem Textilbündnis, das ist ja ganz neu und was ist denn das? Und dann hat der Gerhard Becker damals, hat er gesagt, naja, also wir von Maxtex, wir sind da dabei. Und dann haben wir gesagt, naja, dann ist ja der Verband dabei, dann ist es ja gut. Und haben aber ganz schnell gemerkt, dass es eben nicht ausreichend ist, wenn der Verband dabei ist. Aber so merkt man, ne? Es ist immer eine Entwicklung. Man tastet sich so ran, Schritt für Schritt entwickelt sich was. Und für mich hat sich ganz schnell rausgestellt, für mich war das Textilbündnis, oder das ist es immer noch, sehr relevant, um mich auch wieder weiterzuentwickeln. Also die bieten ja ganz viele Schulungen an. Es ist auch eine Gemeinschaft, mit der man sich austauscht. Wir arbeiten in Projekten des Textilbündnisses mit. Und teilweise war es wirklich sehr leid erprobt, in dem Textilbündnis zu bleiben, weil diese Roadmap oder der Review-Prozess, der hat sich halt immer wieder angepasst und so war das nicht immer leicht, es zu durchlaufen und auch mit Arbeit verbunden, das muss man ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz war es diese Gemeinschaft, die wiederum den Mehrwert schafft, die Nachhaltigkeit einfach immer diesen Aufschwung gibt, wenn wir zusammen an Dingen arbeiten. Und ich sage immer, egal wo ich bin, wenn ich auf so einer Veranstaltung bin, wir haben uns ja auch in Berlin, haben wir uns kurz gesehen.
Genau.
Das ist für mich immer so ein bisschen Gruppentherapie.
Ja, absolut, Nicole. Ja.
Also das ist für mich dahingehend wertvoll, weil ich mir denke, ich bin nicht allein mit meinem Leiden. Es geht allen so, wir befinden uns in einer großen Gruppentherapie und tauschen uns aus, was denn jetzt machbar ist und gut umsetzbar und wie wir unseren Weg weiter beschreiten können. Und allein das macht es so wertvoll, egal ob es Zertifizierungen oder Mitgliedschaften ist einfach immer dieser Austausch. Ich wünsche mir manchmal mehr Zeit, weil so wie alles andere ist es einfach von allen Seiten so viel, dass ich manchmal denke, okay, wenn ich bei allem hingehen würde, wo man hingehen kann, würde ich gar nicht mehr arbeiten, sondern wäre den ganzen Tag unterwegs. Das finde ich manchmal sehr schwierig, aber auch irgendwie schön, weil man hat immer die Möglichkeit, sich auszutauschen und da zu sein, ja. Ja, und dann kam der grüne Knopf. Beim grünen Knopf war es auch ein bisschen ähnlich. Da war ja sehr viel Skepsis da, auch gleich direkt in der Presse, bis heute in der Presse ein bisschen verschrien, der grüne Knopf. Nichtsdestotrotz war ich damals der Meinung, dass wir so viel tun, dass wir ihn einfach tun müssen. Einfach nur, weil wir es können. Einfach nur, weil man sagt, okay, es ist kein Problem, also es sollte meiner Meinung nach kein Problem sein für ein Unternehmen, das sich schon so lange auf den Weg gemacht hat, auch diesen Schritt zu gehen. Und auch beim grünen Knopf muss ich sagen, wir hatten jetzt vor einer oder zwei Wochen unser Audit Stufe B. Wir hatten alle große Angst. Es war voll okay. Und es ist auch voll okay, dass die Anforderungen immer sich weiterentwickeln, so dass wir uns weiterentwickeln, dass wir mehr tun müssen. Das hilft mir auch unglaublich. Und ich finde es ganz toll, dass einmal im Jahr jemand kommt. Ich sage immer, es kommt einmal im Jahr jemand, der kontrolliert meine Arbeit. Weil ich habe ja die Stabstelle. Ich kann sehr viel machen und umsetzen und tausche mich nur mit der Geschäftsführung aus. Aber bin ich denn immer auf dem richtigen Weg? Das bekomme ich dann kontrolliert, wenn der grüne Knopf kommt und mich kontrolliert, weil wir werden ja hinsichtlich unserer Sorgfaltspflichten kontrolliert, viel mehr als die Produkte, die wir dann zertifiziert haben, geht's denn eigentlich den ganzen Tag übergreife und unsere Sorgfaltspflichten und wie wir Prozesse denken und durchführen. Von daher finde ich das auch sehr wertvoll. Und man muss sich als Unternehmen tatsächlich genau überlegen, was ist mein Unternehmens, also wo liegen meine Stärken, was ist mein Produkt und was passt zu mir? Und wenn ich das tatsächlich mir gut überlege, dann finde ich meinen richtigen Weg und kann mich dadurch auch sehr gut weiterentwickeln.
Ja. Nee, hast du absolut recht. Und ich finde es auch immer nicht so passend, dass man so immer den ganzen Bauchladen voll von Zertifizierungen hat, einfach mal um alles abzudecken, sondern so wie ihr halt wirklich schaut, okay, was passt uns, was nützt uns was und wo können wir wirklich irgendwie effektiv oder effizient für unsere Produkte oder fürs Unternehmen halt mitarbeiten. Und ich musste eben wirklich so lachen, als du sagtest, halt solche Veranstaltungen als Therapierunde, das habe ich früher auch mal, als ich in der CSA-Nachhaltigkeitsabteilung noch gearbeitet habe, hatte ich das auch mal, diese Veranstaltung, weil genau, man fühlt sich dann nicht so alleine. Man merkt auf einmal so, ach, okay, die anderen haben genau die gleichen Probleme, ach super, okay, dann passt das ja alles. Aber genau das Gleiche war bei mir auch tatsächlich und auch mit dem grünen Knopf. Muss ich auch sagen, man hat viel halt gemacht auch schon, aber oft hatte man es nicht dokumentiert. Und dadurch, durch diese Audits, war man dann halt so ein bisschen auch mal gezwungen, das zu dokumentieren, dass wenn neue Kollegen, Kolleginnen kamen, dass die dann auch wissen, ah, okay, so funktioniert es. Weil es ist so viel manchmal einfach nur im Kopf und das einfach mal schriftlich festzuhalten, glaube ich, tut auch ganz gut, damit alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind, finde ich.
Ja. Also ja, geht mir auch so. Es ist manchmal tut es ein bisschen weh. Beim Bündnis habe ich mir auch schon oft gedacht, oh, das tut jetzt ein bisschen weh.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das stimmt.
Es ist dann im Nachhinein oft sinnvoll. Es gab aber auch schon Situationen, wo ich mich geweigert habe. Also da habe ich es auch schon auf die Mütze bekommen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, nein, tut mir leid, aber das mache ich jetzt nicht. Und ich sage euch auch, warum ich es nicht mache. Ich mache es nicht. Das kommt nicht immer gut an. Aber ich denke, auch das darf man mal sagen oder muss man auch mal sagen. Und natürlich, das meiste macht natürlich Sinn. Und manches tut eben weh und man muss durch. Aber im Nachhinein geht es mir dann so, wie es dir damals gegangen ist. Und ich denke mir, okay, wir haben es jetzt dokumentiert, das weiß jetzt jeder. Es kann auch eine neue Kollegin nachlesen. Es ist einfach ordentlich gemacht, ja.
Ja, aber das mit dem, das mache ich nicht, das stimmt. Ich erinnere mich an das Template vom grünen Knopf für die Risikoanalyse, das unglaublich komplex war, wo du auch nicht wusstest, okay, wo fange ich denn jetzt hier an? Es war so viel Datenpflege, aber im Endeffekt war es trotzdem ein gutes Dokument, weil wenn du erstmal alles eingetragen hast, dann warst du ja nachher nur noch, sag ich mal, dabei, es immer wieder abzudaten und zu pflegen, aber du hattest wirklich alles an einem Platz und konntest wirklich dann auch deine ganzen Risiken mal so damit durchleuchten und letztendlich eine sehr, sehr gute Hilfestellung, aber erstmal diese Hemmschwelle überwinden und zu sagen, okay, jetzt mache ich mal so einen ganzen Tag nur irgendwie Datenpflege. Und ich weiß, was du damit meinst.
Diese Risikoanalyse des grünen Knopfes, ja. Ich sag dir, ich war im Tunnel, ich habe auch nicht mehr aufgehört zu arbeiten, weil ich saß an dieser Risikoanalyse, jetzt hat es meine Kollegin übernommen, und man ist da wirklich, man ist erstmal überwältigt. Dann denkt man sich, okay, aber eigentlich ist es ganz gut. Man ist so in sich zerrissen und möchte eigentlich schreien. Aber man weiß, man geht da jetzt durch und hat man es denn dann mal durch? Dann denkt man sich, oh ja, ist doch ganz interessant und jetzt kann ich damit arbeiten.
Ja. Absolut. Ja, und dafür sind wirklich dann auch solche Veranstaltungen wie mit Textilbündnis oder halt mit Maxtex dann auch so, finde ich gut, zu hören, okay, wie gehen andere damit um, wie gehen die da ran, irgendwie, dass man sich da wirklich austauscht oder hat jemand vielleicht noch eine andere Idee, wie man so eine Risikoanalyse macht und das finde ich schon immer ganz hilfreich, weil dann weiß man auch, okay, ich stehe da nicht ganz alleine vor diesem ganzen Berg an Anforderungen, die Nachhaltigkeit ja wirklich mit sich bringt, sondern habe da durchaus ein paar mehr Wegbegleiter, die mir helfen können. Ja. Ja, ach, sehr schön, ja. Ach, da kommen alte Erinnerungen auf, Nicole, tatsächlich. So, aber ich habe jetzt halt mitgenommen, ihr seid ja bei Fairtrade und Fairware.
Wir sind kein Fairware-Mitglied mehr.
Ach so, ist ja kein Fairware. Ah, okay. Ja,
tatsächlich, vor einem Jahr fast,
okay,
haben wir, also es war tatsächlich zunehmend mit den Anforderungen schwierig, auch den Anforderungen der Fairware gerecht zu werden. Und wir haben dann, es war vor circa einem Jahr, auch mit der Fairware sehr ausführlich gesprochen, weil einerseits haben wir sehr wenig Länder, die Fairware-Länder sind.
Ah, okay.
Somit war meine, ich habe ja auch schon erzählt, ich bin halbtags, und es war immer so, dass ich mich immer noch für die Audits, für die Trainings mit jemand anders externen mich kümmern musste, weil ich sehr wenig über die Fairware abdecken konnte. Für meinen Weg und meine Entwicklung war es super hilfreich. Nur an dem Punkt, an dem wir uns vor einem Jahr befunden haben, plus die Anforderungen, die auch bei der Fairware gestiegen sind, war es zu dem Zeitpunkt die bessere Entscheidung, die Mitgliedschaft nicht mehr weiterzuführen. Also das ist jetzt tatsächlich so. Wir haben uns entschlossen, wir sind seit Januar diesen Jahres am Fori BSCI-Mitglied, einfach eben aus dem Grund, damit wir unsere Audits und auch Trainings wirklich in allen Ländern durchführen können, damit wir da unsere Kräfte bündeln, sind aber gleichzeitig auch mit der Fairware im Guten auseinandergegangen und haben es uns offen gelassen, ob wir zu einem späteren Zeitpunkt jetzt, wie gesagt, habe ich ja auch eine Kollegin bekommen. Das war auch einer der Gründe, dass man gemerkt hat, die schafft es nicht mehr ganz alleine,
ja,
ihre Arbeit so gut auf dem gleichen Niveau zu halten, dass man es aber auch offen hat zu sagen, wir könnten auch den Prozess, dass wir wieder in die Fairware zurückgehen, neu starten und neu aufnehmen. Nur zum jetzigen Zeitpunkt sind wir kein Fairware-Mitglied.
Okay, in welchen Ländern produziert ihr denn?
Wir sind in der Ukraine, in Marokko, in Nordmazedonien, was ein Fairware-Land ist, Pakistan und in Bosnien. Und Bosnien, Marokko, Ukraine sind so unsere Hauptproduktionsstandorte. Mit denen machen wir einen unglaublichen Umsatz. Und wir haben da auch einen guten Hebel, weil wir die teilweise zu einem sehr hohen Prozentsatz auslasten. Daher super wichtige Produktionsstandorte für uns, die wir auch dringend weiterentwickeln wollen und natürlich auch müssen und da Partner vor Ort auch brauchen, mit denen wir auditieren können und Trainings durchführen können.
Ja.
Ukraine ruht derzeit, weil ich einfach tatsächlich niemanden finde, der auditiert, also in jeder Hinsicht. Wir haben auch unsere Fairtrade-Kollektion, Teile davon in der Ukraine. Auch von Seiten Fairtrade finde ich niemanden, der auditiert und derzeit hingehen kann. Das ist super schlecht für mich persönlich, für meine Arbeit, finde ich. Ist sehr unbefriedigend. Ja, ansonsten haben wir noch, wir haben Produktionsstätten auch in Deutschland.
Mhm.
Wir haben auch eine kleine Produktionsstätte bei Rumänien. Das ist aber eher so Handelsware, und in Portugal haben wir auch noch eine Produktion. Wir haben keine eigenen Produktionsstätten. Wir haben hauptsächlich passive Lohnveredelung, und der andere Teil ist Handelsware, also Vollzukauf.
Ja.
Wobei wir aber bei all unseren Produktionsstätten die Lieferketten kennen. Also wir sind da ganz gut aufgestellt. Wir arbeiten mit manchen schon über 20 Jahre zusammen, haben da ein sehr gutes, enges Verhältnis miteinander und kennen auch die Herkunft des Oberstoffes, wenn es eine Handelsware zum Beispiel ist, und wissen auch, aus welchem Werk der Oberstoff kommt.
Ja, spannend. Ja, Ukraine ist natürlich immer noch ein kritischer Bereich, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Findet da die Produktion trotzdem noch statt in der Ukraine momentan? Oder ist da die Situation?
Also tatsächlich unverändert und hervorragend. Also es war, wir haben zwei Produktionsstätten in der Ukraine. Eine befindet sich an der Grenze, die war immer super wenig betroffen, weil es einfach Grenzgebiet ist, da ist es ruhig. Bei der anderen, die unsere wichtigste oder eine der wichtigsten Produktionsstätten, befindet sich nur 200 Kilometer von Kiew entfernt. Da hatten wir immer Angst. Also es war immer so, das war schon so, dass wir nie wussten, kann denn was passieren. Wir haben die Gespräche gleich am Anfang des Krieges mit den Produktionsstätten aufgenommen und haben ihnen signalisiert, dass wir an ihrer Seite stehen, dass wir weiter produzieren lassen würden, aber nur, wenn es für sie denkbar ist. Und die Rückmeldung, die wir bekommen hatten, war immer auf jeden Fall, die Männer sind im Krieg, die Frauen können sich so ablenken. Wir hatten häufig aufgrund des Krieges Stromausfälle. So haben wir beide Produktionsstädte mit Notstromaggregaten unterstützt. Und um eben diese Stromausfälle zu überbrücken zu können, und stehen eigentlich im täglichen Austausch und hatten Gott sei Dank noch keinerlei Vorfälle oder Kriegsvorfälle, bis auf Stromausfälle bei unseren zwei Produktionsstätten. Ja. Wir fahren auf eigenes Risiko rein, also rein versicherungstechnisch fährt man auf eigenes Risiko.
Ja.
Also die Ware ist nicht versichert, das ist unser Risiko, aber uns war es super wichtig, weil die so wichtig für uns sind, weiterhin so weit es geht, ihnen beizustehen. Und man weiß ja auch, viele sind aus der Ukraine raus, haben sich zurückgezogen. Und die Menschen haben uns aber signalisiert, es ist für sie natürlich wichtig. Sie brauchen ja auch ein Einkommen und können ganz, ganz normal bisher unter den Umständen entsprechend zumindest weiter produzieren.
Ja, spannend. Ach hey, und ihr habt ja wirklich unterschiedliche Länder auch dabei. Differenziert ihr da auch so ein bisschen von den, sag ich mal, Maßnahmen oder Anforderungen, die ihr so in der Lieferkette umsetzen wollt? Ihr seid am Forum BSCI-Mitglied, die machen dann die Audits dort. Habt ihr noch andere, Aktivitäten, die ihr immer so reingebt in die Lieferkette, wo ihr noch andere Forderungen stellt?
Also wir führen auch Trainings durch, Trainings hinsichtlich Beschwerdemechanismus oder Informationen über die Rechte. Das letzte Training fand mit einer Partnerin statt, die auf Tablets schuhe. Das war in Marokko. Da haben wir jetzt auch wieder überlegt, ob wir das nochmal neu aufsetzen.
Da das können wir ganz kurz, glaube ich, Werbung für machen. Das ist, glaube ich, Sustify, ne?
Ja, genau.
Genau, und mit der Sonja gibt es ein paar Folgen vorher, nämlich eine Folge.
Ah ja, super, also, dann können wir Werbung machen. Ich wusste nicht, ob wir was sagen dürfen.
Genau.
Darum habe ich mich jetzt gerne so bedeckt gehalten, also mit Sustify, mit der Sonja zusammen. Genau. Sie war für uns in Marokko und hat da ein Training durchgeführt. Ich habe sie jetzt auch neu angefragt, auch wieder für Marokko, weil jetzt kommen noch zwei Produktionsstände in Marokko dazu, die wir zukünftig auch stärker auslasten, wo ich mir gedacht habe, das ist vielleicht ganz gut, wenn die noch eine Info bekommen. Ich finde ihren Ansatz gut, weil es einfach super unkompliziert ist. Ich war immer super unzufrieden mit den Trainings, die es sonst so gab, weil es war immer so, es war eine Vor-Ort-Präsenzveranstaltung, aber es war ja immer nur ein ausgewählter Mitarbeiterinnenkreis. Also dann habe ich mir immer, ist es denn so ein Multiplikator, dass die denn das wirklich weitererzählen? Ich finde es viel toller, dass eben jeder Mitarbeiter die gleiche Information hat. Und das gefällt mir total gut und sie macht es wirklich super professionell. Hat mir erzählt, sie spricht und lernt jetzt auch Arabisch.
Ach,
das finde ich auch, mag sie auch sehr gern, weil sie einfach sehr
fasziniert. Das habe ich auch in der Podcast-Folge erzählt, ja.
Hat sie es erzählt?
Ich glaube, ja. Ja, spannend. Ja,
fand ich auch sehr spannend. Ja, also das mag ich sehr gern, eben weil es sind Tablets oder Handys, kann man es auch machen. Es sind ganz einfache Fragen. Dann hat man ja auch immer die die Herausforderung, dass es dennoch sein kann, dass vielleicht jemand, der Analphabet ist, dabei ist, der dann aber die Möglichkeit hat, es sich vorspielen zu lassen. Das ist einfach und es ist modern, der digitalen Welt angepasst und ich erreiche natürlich tatsächlich jeden Mitarbeiter mit einem mehr oder minder kleinen Aufwand.
Ja, absolut. Fand nee, ich finde das Programm, finde ich auch richtig gut. Also das unterstützt das nochmal so ein bisschen, neben den, sag ich mal, normalen Standard-Audits, dass man halt wirklich auch dort vor Ort die MitarbeiterInnen alle mitnimmt, dass sie verstehen, okay, was gemeint ist und nicht einfach nur was sozusagen aufsetzt, sondern denen das Gefühl auch gibt oder es vermittelt, hey, ihr gehört dazu. Vor allem ist ohne sie, genau, würde es keine Produktion geben, würde es keine Produkte geben. Ne? Also sie sind ja eigentlich das wichtigste Gut, wirklich, was man haben kann. Also das unterschätzen manche, glaube ich, dann nur immer. Ich komme jetzt einmal so zurück zu euren Produkten auch nochmal. Weil Berufsbekleidung ist ja schon noch immer was anderes als, sag ich mal, konventionelle Mode, also ganz normale Mode. Was würdest du sagen, ihr macht ja so für Gastronomie, Pflege und Hotellerie Produkte. Hat sich da jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie was geändert, wo du sagst, so, puh, ja, das waren echt gravierende Änderungen, sag mal jetzt Richtung Materialien, irgendwie vielleicht Ausrüstung oder sowas?
Also so richtig gravierend würde ich nicht sagen. Also es ist so, dass Berufsbekleidung per se natürlich immer ein bisschen, also es ist, wir sind halt nicht so schnelllebig wie die Mode. Unser Katalog geht 3 Jahre lang. Aha. In der Mode gibt es auf jeden Fall 4 Kollektionen
mindestens,
im Jahr.
Ja.
Das ist ein ganz anderes Tempo. Das macht meine Arbeit, macht es mir natürlich auch leichter. Ne? Alle 3 Jahre eine neue Kollektion und dann verändert sich diese Kollektion ja auch nicht schwerwiegend, weil wir dürfen es ja gar nicht machen. Wir haben Kunden teilweise, die haben wir seit 20 Jahren. Wir haben Kochjacken im Sortiment, die haben wir teilweise seit 20 Jahren. Weil es ist natürlich eine Kochjacke und die ist genauso gut und in der Funktion vielleicht auch immer ein bisschen am Schnitt angepasst. Je nachdem, die aktuelle Mode haben wir im Blick. Und passen ein bisschen an, weil wir möchten natürlich, dass sich jeder total wohlfühlt in unseren Outfits und dass man auch Lust hat, es zu tragen. Nichtsdestotrotz muss man in der Berufsbekleidung so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir wollen ja jeden Träger, jede Trägerin, wir wollen alle in unsere Berufsbekleidung bekommen und wir wollen auch, dass sie sich wohlfühlen. Egal ob groß, ob klein, egal, jeder soll sich bestenfalls wohlfühlen. Somit sind wir, also wir dürfen gar nicht so innovativ sein. Wir müssen immer in vorsichtigen Schritten uns der aktuellen Mode anpassen. Was wir aber immer tun und unser Einkauf eigentlich jeden Tag damit beschäftigt ist, ist Innovationen hinsichtlich Nachhaltigkeit zu finden. Weil das ist tatsächlich eine Herausforderung im Bereich Berufsbekleidung, weil wir eben unsere Kollektion so lang haben. Da geht es um Farbechtheiten, da geht es aber auch um den Griff. Wie trägt sich das Teil, wenn ich in der Mode, in der Sommerkollektion einfach mal was ausprobiere, eine Bambusfaser, und die trägt sich nicht so gut, dann ist es nicht so optimal, aber es kommt ja dann die Herbstkollektion.
Ja.
Bei uns ist es 3 Jahre im Katalog. Vielleicht hat es der Kunde auch schon im Einsatz bei seinen Mitarbeiterinnen, möchte vielleicht nur eine neue Mitarbeiterin ausstatten und dann haben die mal angenommen marineblauen Anzug an und der hat eine Farbabweichung, dann funktioniert das nicht. Das geht einfach nicht.
Das stimmt, ja.
Also die Innovationen liegen tatsächlich darin, die richtige Faser, die nach Möglichkeit auch nachhaltige Attribute erfüllt, zu finden. Und da sind wir immer wieder auf der Suche. Also wir haben jetzt Bambus mal integriert, ein bisschen in unsere Kollektion. Wir haben vor 2 Jahren Tencel mit aufgenommen. Es kommt immer was. Wir versuchen immer wieder noch mehr recyceltes Polyester unterzubringen. Das wird auch wirklich immer besser. Also vor 5 Jahren war der Anteil des recycelten Polyesters aus dem Grund so gering, als die Performance nicht erfüllt hat. Also es hat einfach nicht funktioniert, also für die Berufsbekleidung nicht funktioniert. Für die herkömmliche Mode sicherlich, aber Berufsbekleidung muss sehr viele Waschzyklen aushalten, es muss langlebig sein, strapazierfähig. Ja, es muss einfach sehr viel aushalten und somit ist das so die, da wo wir uns immer verbessern und weiterentwickeln und suchen und auch immer schauen, was gibt's denn auf dem Markt, was für uns auch funktionieren kann.
Ja. Ja, es sind wieder ganz, ganz andere Herausforderungen, wo das auch wirklich ja auch schon beim Design dann eigentlich anfängt und im Produktmanagement. Ich fand vorhin deine Geschichte auch sehr schön, wo du sagtest, dass der eine Produktmanager irgendwie vor ein paar Jahren auf dich zukam. Das war, glaube ich, auch eine Kochjacke, genau, wo er vorgeschlagen hatte, die aus Fairtrade zertifizierter Baumwolle dann zu machen. Also genau da kann man dann ja gucken, okay, was kann ich an dem Produkt irgendwie anders machen oder als Add-on anbieten, gar nicht jetzt die Farbe großartig ändern, weil die verkauft sich dann wahrscheinlich nicht. Muss man dann ja auch mal ein bisschen gucken. Ja, also ich, bei manchen Designern, glaube ich, kommt es dann manchmal, hatte ich mich neulich mal mit jemandem unterhalten, so, ach, Berufsbekleidung, ach, das ist ja immer das Gleiche und klar, wenn man irgendwie frisch von der Schule kommt, möchte man natürlich sich designerisch irgendwie kreativ austoben. Aber ich glaube, da steckt halt natürlich auch gerade die Herausforderung drin, sich trotzdem da auch irgendwie kreativ einzubringen und etwas Besonderes zu machen, was dann wirklich auch gut verkauft ist und was dann auch dem Zweck entspricht einfach. Ne?
Aber also jetzt finde ich auch, tatsächlich hast du vollkommen recht. Ne? Es ist dann natürlich langweilig, wenn ich von der Uni gerade komme und mir denke, oh, das ist ja immer 3 Jahre die gleiche Kollektion. Das kann ich nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch, wenn ich etwas schaffe, was so lang Wert hat. Also was eben nicht kurzlebig ist und was auch noch gut ankommt, dann ist es natürlich was Tolles. Also wir haben Dinge entwickelt wie den waschbaren Anzug. Das ist, finde ich, was ganz Tolles, weil ich muss es nicht in die chemische Reinigung geben. Ich kann den Anzug waschen in der herkömmlichen Maschine, was auch wieder Vorteile hat, wenn ich an unsere Kunden denke, die vielleicht Leaser sind, die haben da auch Tests durchgeführt und auch positive Tests, dass das sich gut waschen lässt. Das ist eine gute Sache, aber große Innovationen ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine Aussage. Nee, aber ich glaube, es ich ist tatsächlich die Beständigkeit.
Ja. Ja, gut, und das geht natürlich ja auch schon fast in die Thematik der Kreislaufwirtschaft ja auch rein, ne? Dass ihr wirklich so langlebige Produkte macht, die immer wieder oder immer öfter in den Kreislauf kommen und nicht nach einmal tragen oder zweimal tragen, rausfliegen schon wieder. Richtung Kreislaufwirtschaft, bietet ihr da auch irgendwie sowas so mit Reparaturdiensten oder sowas an oder habt ihr da noch irgendwelche anderen Projekte oder Kooperationen, wo ihr sagt, das ist unser Beitrag jetzt noch zum Kreislaufwirtschaftsthema?
Also wir sind immer sehr, sehr daran interessiert, mehr hinsichtlich Kreislaufwirtschaft zu tun. Aber wir scheitern tatsächlich immer an verschiedenen Stellen. Also vor 6, 7 Jahren habe ich angefangen, mich darum zu kümmern, was könnte man denn tun? Weil wir haben ja zum Beispiel Leasingunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die bekommen ja die Ware zurück auf den Hof nach der Tragedauer. Könnten wir Kooperationen machen, dass wir zum Beispiel mit ihnen zusammen die Dinge wieder zu einem Recycler geben, daraus was Neues kreieren? Da habe ich wirklich super ernüchternde Antworten bekommen, wie wir brauchen nicht die 80.000sten Putzlappen. Es reicht uns mit Putzlappen. Wir haben kein Interesse. Da hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank sehr viel getan. Es liegt natürlich auch an den Regulatorien, die kommen. Und das ist sehr gut, dass sich da was tut am Markt. Und wir vielleicht zukünftig Projekte starten können. Im Moment tatsächlicherweise haben wir in Richtung Kreislaufwirtschaft noch nichts, was wir umsetzen können. Also durch dem, dass wir B2B machen, Und unsere Kunden, nochmal praktisch Händler sind, würden ja die Teile, wenn man sie denn so ein Rücknahmesystem machen würde oder so, dann würden die erstmal zum Händler kommen. Dann müssten wir mit den Händlern sprechen. Was macht man mit den Teilen? Wie kann man die einsammeln? Dann haben wir hier am Standort in Bamberg haben wir einen Laden, wo wir auch modische, also wir verkaufen auch Modemarken und Kleiden, aber auch ein mit unseren Anzügen. Und dann haben wir überlegt, da könnte man ja auch den Container aufstellen, sodass zumindest unsere Kunden da was zurückgeben. Da wurde mir damals zumindest rückgemeldet, das wären ja dann viel zu geringe Mengen. Da hat ja dann keiner Interesse dran, weil einerseits ist es viel zu viel, wir brauchen nicht noch mehr Putzlappen. Andererseits ist es aber dann wieder viel zu wenig, damit überhaupt jemand was macht. Ja, aber wie gesagt, es tut sich da ganz viel. Es ist nicht mehr so, wie es vor 6 Jahren war. Und ich bin da auch immer wieder dran oder bin auch in verschiedenen Webinaren auch immer wieder drin und überlege mir, was könnte ich denn da machen oder wie könnte denn das funktionieren? Wie könnten wir einen Kreislauf irgendwie herstellen, der auch Sinn macht? Also das ist ja auch, das muss natürlich
das auf jeden Fall
einen Sinn haben. Aber nichtsdestotrotz muss ich heute an der Stelle sagen, leider haben wir da noch nicht sehr viel.
Ja, es ist echt eine Krux, das gerade, was du so sagtest mit dem Recyceln. Ne? Es gibt schon einige Methoden, aber genau, ich hatte jetzt neulich auch gehört, in Schweden waren die Sortierer teilweise jetzt schon zu, weil sie halt auch zu viel haben und nicht mehr wissen, wo sie die Ware abgeben können. Genau, die Recycle-Unternehmen nehmen nichts mehr an, weil sie total voll sind, weil sie halt das Problem haben, die Garne, die dann daraus gemacht werden, nehmen die anderen, sagen wir mal, die Spinnereien oder die, die Materialhersteller nicht an, weil das Material dann am Ende zu teuer wieder wird im Vergleich zu konventioneller Ware. Das ist ja auch total verrückt. Jetzt haben wir Lösungen gefunden und jetzt kauft es keiner, weil es zu teuer ist. Also müsste da eigentlich ja auch mal wieder eher von der Politik, wenn schon solche Regularien ja auch ins Leben gerufen werden und umgesetzt werden sollen, sollte es da natürlich auch vielleicht ein bisschen Unterstützung nochmal von der Politik geben, damit sich das dann auch wirklich, ja, am Ende auch wirklich lohnt oder auch verwirklicht so, wie man sich das vorstellt, wie es umgesetzt werden sollte. Ne? Also das ist noch ein bisschen tricky alles wieder. Noch nicht so ganz auf der Seite auch zu Ende gedacht, glaube ich. Aber da wären wir jetzt noch bei einer Frage und ich muss auch schon auf die Uhr gucken, Nicole. Ich könnte hier gefühlt, glaube ich, stundenlang mit dir quatschen. Was würdest du dir denn sonst noch so von der Politikseite wünschen oder von den Kunden, aber auch von Verbänden wie Maxtex, um halt ein bisschen Unterstützung zu kriegen, weiterhin eure ja nachhaltige Unternehmensstrategie einfach umzusetzen? Wo sagst du, oh, da könnte ich Hilfe gebrauchen oder wenn das so eher umgeschrieben werden würde, würde es leichter sein? Oder habt ihr da so eine kleine Wunschliste vielleicht schon mal erarbeitet?
Also tatsächlich bin ich mit der Arbeit von Maxtex, von den Verbänden, von auch den Mitgliedschaften und in denen wir uns befinden, eigentlich ganz zufrieden. Wir werden viel informiert, vielleicht manchmal auch zu viel informiert. Aber nichtsdestotrotz werden wir auf einen guten Level informiert, sodass wir wirklich up-to-date sind. Die Regierung, muss ich sagen, in den letzten Jahren, auch mit den EU-Regularien, ich mache das jetzt wirklich schon sehr lange und ich bin da wirklich sehr, sehr straight in meinem Tun. Und ich habe mich ganz oft in den letzten Jahren gefragt, wie macht es ein Unternehmen, das jetzt noch keine CSR-Abteilung hat, seit so langer Zeit, jemanden, der da sitzt und das ein bisschen mit einem Augenzwinkern betrachten kann. Also ich würde mir ernsthafte und konstruktive Arbeit der EU, der Regierung wünschen, einfach aus dem Grund, weil die letzten Jahre so viel nach vorne ging und eben dann zu dem Zeitpunkt, vielleicht war es auch zu viel, was nach vorne ging, was alles so kam. Es war für viele Unternehmen einfach nur überfordernd und dann aber auch wieder alles zurückzurudern und zu sagen, ach nee, jetzt verstehe ich, es ist euch jetzt doch zu viel, jetzt hören wir doch auf, ach, machen wir jetzt doch wieder ganz anders. Und wie soll ich sagen, man fühlt sich da ein bisschen veräppelt. Also ne, es ist tatsächlich so ein Hin- und Herreißen, man kann es dann auch gar nicht mehr so richtig ernst nehmen. Natürlich ist es okay, dass letztendlich das Ganze zurückgenommen wurde in Teilen, weil es viele einfach total überfordert hat. Nichtsdestotrotz hätte man sich das davor mal überlegen können und davor sich konstruktiv damit auseinandersetzen können und dann einfach sich hinzustellen und zu sagen, ach, na ja, jetzt schauen wir mal, es wird dann schon irgendwann wieder weitergehen. Und genau das ist jetzt passiert, warum Nachhaltigkeit bei vielen in den Köpfen als nicht mehr so relevant dargestellt wird, weil die Menschen dessen überdrüssig sind. Einerseits wurden die Unternehmen auf einen Weg gebracht, den sie teilweise nicht leisten konnten, weil ihnen einfach das Wissen gefehlt hat, die Dinge umzusetzen. Sie erschlagen waren von diesen Richtlinien, die in aller Munde war und überall nachzulesen, aber in so großer Menge, dass man gar nicht gewusst hat, wo man das Personal herholen soll, die das Ganze umsetzen sollen. Um dann, nachdem sie das Personal eingestellt haben und dafür viel Geld ausgegeben haben, zu sagen, Edge, jetzt könnt ihr euch doch wieder ein bisschen ausruhen, ihr habt jetzt ein bisschen länger Zeit, ist ja doch nicht so schlimm, das kriegt ihr schon hin.
Ja, ja, das war sehr, sehr inkonsequent alles und es war, glaube ich, auch einfach viel zu viel am Anfang.
Also richtig.
Diese ganzen Regularien, da wurde ja ein ganzer Eimer über die Unternehmen halt rübergeworfen. Und ja, dieses Hin und Her kann ich auch absolut verstehen, dass das Unzufriedenheit hervorhebt und genau, ja, und dass dadurch manche wirklich das Thema eher als lästig empfinden, als dass es wirklich was Positives halt hervorbringt. Ne?
Ja, es ist unglücklich gelaufen. Nichtsdestotrotz möchte ich als positiven Abschluss aber dazu beitragen, ich mache das ja, wie gesagt, schon sehr lange. Und ich vergesse nicht, wie ich vor 12 Jahren die ersten Produktionsstätten angeschrieben habe, damals mit meinem Fairware-Questionary. Mhm. Die haben sich alle gedacht, was will die denn?
Ja.
Spinnt
ja.
Die?
Ja.
Und das ist jetzt zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Und das liegt natürlich auch an Regulatorien, die von der Regierung oder der EU gekommen sind, weil wir nun alle daran arbeiten und diese Fragen vielleicht alle stellen oder ähnliche Fragen stellen. Und das ist natürlich ein positiver Effekt. Wir haben uns so gut weiterentwickelt und unsere Produktionsstätten und sind die noch so abgelegen, wissen jetzt, was Sozialstandards sind und dass die durchaus relevant sind und auch sehr wichtig sind. Das ist tatsächlich was Positives, wo ich hoffe, dass es zukünftig noch viel mehr davon gibt.
Ja, nee, da hast du auch recht. Natürlich, wenn je mehr Leute, sag ich mal, dahinter stehen und sich darum kümmern, dann wird es normaler einfach, ne? Wo ich auch tatsächlich der Meinung bin, so wie ihr auch und andere Max-Tex-Mitglieder auch, für die sind die Regularien eigentlich völlig egal. Ihr macht es ja trotzdem. Also ihr kümmert euch ja trotzdem um die Anforderungen, ob nun die CSRD oder CSRDD durchgesetzt wird und wie auch immer. Ihr steht ja trotzdem dahinter und das ist so das Schöne, finde ich. Ja, aber trotzdem, das war nochmal ein guter Aufruf, Nicole. Und wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, okay, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das möchte ich jetzt noch loswerden, das muss jeder von Greifmode noch wissen, dann hast du jetzt nochmal zum Schluss die Möglichkeit.
Nee, tatsächlich bin ich jetzt gerade nicht so spontan. Oh, nee, mir fällt jetzt tatsächlich gerade nichts ein, was ich hast unbedingt
auch ganz
noch
viel schon Tolles möchte. Berichtet von Greifmode. Also wirklich die Anfangsgeschichte, da bin ich auch echt immer noch ganz perplex. Also total spannend.
Also finde ich tatsächlich auch sehr spannend und schön. Und das macht natürlich Greif auch aus, diese Beständigkeit, diese Menschlichkeit. Ja, das ist tatsächlich was Besonderes.
Ja, absolut. Nee, gut, Nicole. Dann bedanke ich mich einmal ganz, ganz herzlich für das super schöne Gespräch. Ich glaube, dass bei den ZuhörerInnen auch gut ankommt, auf jeden Fall. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören auf jeden Fall wieder voneinander.
Liebe Sabine, ich danke dir auch. Ich wünsche dir eine tolle Woche, ein bisschen weniger Herbst. Und ja, mal gucken. Wir hören ganz sicher voneinander.
Das machen
wir. Eine schöne Zeit.
Ja, dir auch. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Unter anderem habt ihr in dieser Folge gelernt, dass Nicole und ich große Kastanienfans sind. Aber ich glaube, im Gespräch mit Nicole Wagner habt ihr noch viel mehr entdeckt. Viele der Themen, die Nicole in ihrer Arbeit antreiben, sind auch mir nur allzu vertraut. Besonders wenn es um Beständigkeit, Verantwortung und nachhaltige Entwicklung im Alltag und im Beruf geht. Wieder einmal wird klar, wie wertvoll es ist, sich mit anderen Menschen auszutauschen, um zu merken, dass man mit seinen Gedanken und Herausforderungen nicht allein ist. Da hat man tatsächlich das Gefühl, in einer kleinen Therapiegruppe zu sitzen. Ehrlich, inspirierend und wohltuend. Das gemeinsame Nachdenken über Nachhaltigkeit und Wandel hat unglaublich viel Freude gemacht und gezeigt, wie viel Kraft in echtem, offenem Austausch steckt. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst. Bleib dran und bis zur nächsten Folge.